Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6. Podcast.
Guten Tag, es ist Dienstag, der 22. Juni 2010. Sie hören das Rabe Info. Die heutigen Themen. Jeden Monat gibt es in Bern einen Fall von Stalking. Die grüne Revolution lebt, Einschätzungen zur aktuellen Lage im Iran von einem Exil-Iraner. Und in der Türkei gelten Antiterrorgesetze auch für Minderjährige. Amikris Lucia Vasella.
Rabe Info 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Israel will immer noch keine Baumaterialien wie Beton und Eisenträger in den Gazastreifen lassen. Das machte Israels Verteidigungsminister nach einer Unterredung mit UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon in New York deutlich. Die Einfuhr von Waren werde erleichtert, solange sie humanitären Bedürfnissen dienen und nicht der Kriegsführung, sagte er vor Journalisten. Israel gehe davon aus, dass Beton und Eisen von den Palästinensern auch zum Bau militärischer Anlagen eingesetzt werden können. Dagegen machen die Bewohner des Gazastreifens geltend, dass sie dringend Baumaterialien benötigen, um die im Gazakrieg von Israel zerstörte Infrastruktur wieder aufzubauen. Bei einem Bombenanschlag in der türkischen Metropole Istanbul sind 3 Menschen getötet und 6 weitere verletzt worden. Der Sprengsatz explodierte heute Morgen im Vorort Halkali im europäischen Teil der Stadt. Dies berichteten mehrere türkische Fernsehsender. Der Anschlag zielte demnach auf einen Bus mit Soldaten und deren Angehörigen. In dem Fahrzeug seien auch Kinder gewesen. Zur Tat bekannte sich zunächst niemand. Die kurdische Untergrundorganisation PKK hatte allerdings am Wochenende mit Angriffen auf jede Stadt der Türkei gedroht, wenn die türkische Armee weiter gegen sie vorgehe. Neue Forschungsergebnisse zeigen, das Artensterben in Seen und Flüssen geht nicht zurück. Im Gegenteil, das Schweizer Wasserforschungsinstitut EAWAG der ETH Zürich zeigt auf, dass zusätzlich auch immer weniger neue Arten entstehen. Evolutionsökologe Ole Seehausen bezeichnet diesen doppelt negativen Trend als katastrophale Biodiversitätsverschuldung. Heute informiert das Institut EAWAG über 200 Fachleute aus Wissenschaft, Wasserwirtschaft, Verwaltung und Politik über die neuesten Erkenntnisse. 40% der weltweit 30.000 anerkannten Fischarten leben im Süßwasser. Diese Vielfalt ist bedroht. Die Aussterberaten im Süßwasser liegen deutlich höher als auf dem Land und in den Meeren. In der Schweiz zum Beispiel sind 17 der gut 100 bekannten Fischarten bereits ausgestorben. Der Fremdenverkehr in der Schweiz ist erstmals seit 2003 zurückgegangen. Die aktuelle schweizerische Fremdenverkehrsbilanz zeigt, ausländische Reisende gaben letztes Jahr in der Schweiz rund 4% weniger Geld aus als ein Jahr zuvor. Auch Schweizer Touristen waren bei Auslandreisen sparsamer und gaben 2,5% weniger aus. Als Gründe für den Rückgang nannte das Bundesamt für Statistik die globale Wirtschaftskrise. In den vorangegangenen Jahren war der Tourismus jeweils gewachsen. Der Gesamtenergieverbrauch der Schweiz ist letztes Jahr gegenüber 2008 um 2,5% gesunken. Als wichtigste Gründe dafür nennt das Bundesamt für Energie die wärmere Witterung und die schwache Wirtschaftsentwicklung. 2008 war der Energieverbrauch noch um rund 4% angestiegen und lag damit auf dem höchsten nationalen Stand aller Zeiten. Und der Blick auf das Wetter. Heute ist es recht sonnig, vereinzelt kommen Quellwolken auf. Die Temperaturen steigen tagsüber auf 18 bis 19 Grad. Von morgen Mittwoch bis Freitag bleibt es ziemlich sonnig mit ab und zu Quellwolken. Die Temperaturen steigen langsam auf 21 bis 25 Grad an.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. In der Stadt Bern gibt es pro Monat rund einen Fall von Stalking. Stalking, das ist, wenn man ständig Telefonanrufe von einer Person erhält, belästigt oder körperlich bedroht wird. Stalking ist kein Bagatellendelikt, trotzdem ist das Thema in der Öffentlichkeit weitgehend tabu. Das muss sich ändern, meint das Städtische Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz. Hören Sie mehr im folgenden Beitrag von Wilma Rall.
Stalking ist ein Straftatbestand, betont Esther Meyer, Leiterin des Amtes für Erwachsenen- und Kinderschutz der Stadt Bern. Stalking ist ein Sammelbegriff für alle möglichen Arten und Formen von Nötigung, Drohung oder Sachbeschädigung.
Das kann so vonstatten gehen, dass ein Stalker das Opfer belästigt mit x-fachen SMS oder Telefonanrufen zu jeder Tages- oder Nachtzeit. Er kann dem Opfer auflauern, es verfolgen, ihm abpassen, dann kann es auch zu Gewaltandrohungen kommen oder Beschimpfungen, schlussendlich auch zu Sachbeschädigungen oder zu körperlichen und sexuellen Übergriffen.
Esther Meyer sagt Stalker, weil rund 85% der Stalker sind Männer und ganze 90% der Opfer sind Frauen. Ein bestimmtes Täterprofil gebe es nicht, aber es sei meistens so, dass sich Opfer und Täter von Stalking persönlich kennen.
In den letzten 2 Jahren haben wir gut jeden Monat einen Fall. Die meisten dieser Fälle kommen aus der häuslichen Gewalt heraus. Also da ist vorher schon eine häusliche Gewalt abgelaufen. Diese Frauen werden nach der Trennung belästigt oder verfolgt. Der Stalker, der Ex-Partner versucht, die Frau zurückzugewinnen oder weiterhin Macht über sie auszuüben.
Gerade weil sich Täter und Opfer meist bekannt sind, ist es für die Opfer oft schwierig, die Situation richtig einzuschätzen und die notwendigen Schritte zu ergreifen. Gespräche würden da gar nichts bringen, betont Esther Meyer.
Nein, Gespräche bringen nichts. Die Handlungsstrategie ist eigentlich in dem Sinn klar, dass man nicht mit dem Stalker länger in Kontakt bleiben soll, also keine Kommunikation. Jede Kontaktmöglichkeit, die der Stalker hat zum Opfer, bestätigt ihn darin, dass das Opfer eben seine Liebesbezeugungen zurückgibt.
Die Stalker versuchen also mit allen Mitteln, die Aufmerksamkeit ihrer Opfer zu erhalten und leiden wohl auch selber darunter. Von den Stalkern als Opfer zu sprechen, lehnt Esther Meyer aber strikte ab.
Man muss aufpassen, dass man die Täter nicht auf die Krankheitsschiene schiebt, sondern dass es sich hier ganz klar um Straftatbestände handelt. Dass man die zur Anzeige bringt und dass man die auch unter Nötigung oder Drohung oder üble Nachrede, Sachbeschädigung und so weiter so verfolgt. Also der Täter ist wirklich ein Täter.
Bei den Opfern führt Stalking sehr oft zu Depressionen, Schlafstörungen oder Konzentrationsstörungen. Das kann so weit gehen, dass sie die Arbeit verlieren. Umso wichtiger sei es, frühzeitig die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Beraten lassen können sich die Opfer beim Städtischen Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz.
Man rät ihnen auch, ein sogenanntes Stalker-Tagebuch zu führen, wo sie genau aufschreiben, was ist wann passiert, dass sie Beweise sammeln, dass man dann eben mit ihnen zur Polizei geht, sie begleitet auf diesem Weg. Wir vernetzen sie auch mit einem Anwalt, wenn das nötig ist, oder mit anderen Beratungsstellen.
Esther Meyer, Leiterin des Amtes für Erwachsenen- und Kinderschutz der Stadt Bern.
Rabe Info 95,6.
Ein Jahr ist es her seit der grünen Revolution im Iran. Ein Jahr ist vergangen seit der Wiederwahl von Mahmoud Ahmadinejad und der täglichen riesigen Proteste auf den Straßen Irans. Zwar werden die oppositionellen Kräfte seither mit allen Mitteln unterdrückt, doch das islamische Regime bröckelt, die Macht der Revolutionsgarde schwindet. Das sagt Ali Shirazi, Exil-Iraner, Revolutionär und Schriftsteller. Gestern hörten Sie im Rabe Info Ali Shirazis eigene Geschichte in der Widerstandsbewegung gegen das iranische Regime der 70er und 80er Jahre. Heute hören Sie seine Einschätzungen zu den Präsidentschaftswahlen vor einem Jahr und zur aktuellen politischen Lage im Iran. Noch einmal Wilma Rall.
Noch vor einem Jahr hatte die iranische Revolutionsgarde die Macht im Iran fest in der Hand. Auch der wiedergewählte Präsident Mahmoud Ahmadinejad ist nur ein Rädchen in dieser Organisation. Ali Shirazi vergleicht die Organisation der revolutionären Wächter mit der Kommunistischen Partei in China. Sie bestimmte alles und über alle. Und diese Macht wollte sie unter keinen Umständen abgeben, sagt Ali Shirazi.
Diese revolutionäre Wächterorganisation hat wirtschaftliche Macht in der Hand, hat politische Macht in der Hand. Ganze Macht hatte diese Organisation in der Hand und wollte verteidigen. Deswegen 2008 habe ich in meiner Website geschrieben, beim nächsten Mal kommt nochmal Ahmadinejad. Warum? 2008 hat diese Organisation im ganzen Iran verschiedene Manöver gegeben, hat ihre Kraft organisiert, hat geübt, wenn die Menschen protestieren, wie können wir sofort diese Menschen auflösen und schlagen und festnehmen.
Denken Sie, das Regime hat solche Proteste erwartet, dass die Proteste so groß werden?
Nein, nein. Die Regierung hat sich vorbereitet für ungefähr 50.000, 100.000 Leute nach den Wahlen. Aber kamen Millionen Menschen auf die Straße. Es war nicht in einer Ecke, sondern im ganzen Land. Das war für diese Organisation unglaublich. Deswegen hat nicht auch sofort reagiert. Aber heutige Zeit, ihre Taktik ist, Leute, die im Iran sind als Opposition, wenn sie nicht gehorsam bleiben, sie müssen vernichtet werden. Opposition bedeutet heutige Zeit nicht Exil-Iraner, Mousavi, Karrubi oder Reformisten. Richtige, kräftige Opposition, die sind Iraner. 90% Iraner sind gegen diese Regierung. Diese Regierung hat seit 30 Jahren Leben der Menschen eingemischt und heutige Zeit wollte diese Regierung auch im Schlafzimmer ihre Ideologie verwirklichen. Das ist wirklich lachende Sache. Die Regierung möchte befehlen, du bist ein Muslim, du musst mit deiner Frau oder deinem Mann solche Modell sexuelle Sache haben. Die Menschen sind müde, sind in einer Situation, die zu Hause keine Sicherheit haben. Die neue Generation, die auf die Straße kommen, die sind 25 Jahre alt. Die sind in der Schule, Gymnasium im Iran gegangen und regelmäßig in Richtung Islam ausgebildet worden. Trotzdem sind jetzt wirklich gegen diese Regierung.
Sie haben es gerade gesagt, das Durchschnittsalter ist 25 Jahre. Also Iran ist unglaublich jung.
Ja.
Denken Sie, dass es deshalb vielleicht noch eine Zeit braucht, aber dass der Wandel sowieso kommen wird mit der neuen Generation?
42 Millionen von 70 Millionen sind unter 35 Jahre alt. Sie sehen keine richtige Zukunft bei dieser Gesellschaft und diesem Modell. Die sind sehr aktiv und sie haben probiert letztes Jahr. Sie sind auf die Straße gekommen. Jetzt ist diese Phase vorbei. Diese unzufriedene Schichte, ganz besonders Intellektuelle und Jugendliche, haben geplant, zur Bevölkerung gehen, irgendwann ein Landstreik zu organisieren. Es sieht so aus, diese Zeit kommt langsam.
Sehr viele Experten sind pessimistisch, weil die Repression immer stärker wird, die Unterdrückung immer stärker. Sie scheinen voller Hoffnung.
Es gibt, irgendwie kann ich so ausdrücken, vielleicht ist es schwierig auf Deutsch. Man kann auf der Waffen legen, aber man kann nicht auf den Waffen sitzen. Mit den Waffen kann man provisorische Zeit ein Land wie Iran kontrollieren, aber es kostet viel. Wenn immer 300.000 bewaffnete Leute auf der Straße bleiben müssen, das kostet viel Geld. So kann diese Regierung nicht regieren. Deswegen habe ich viele Hoffnung. Diese Regierung ist wirklich am Ende. Aber ich kann nicht sagen, morgen oder nächstes Jahr. Letzte Woche, religiöse Führer, sie waren alle beim Freitaggebet. Ich habe Bilder, es war ein Streit, ganz direkt ein Streit zwischen religiösen Führer und einer ganz wichtigen Person bei der Revolutionären Wächterorganisation. Dieser Konflikt wird immer tiefer. Andere Seite, die Menschen denken, sie müssen zusammen streiken oder sie müssen gegen diese Regierung miteinander zusammenarbeiten. Deswegen denke ich, wenn eine Regierung nur durch Waffen ein Land kontrollieren möchte, das ist für provisorische Zeit. So nach meiner Erfahrung habe ich so viel Hoffnung.
Das waren Einschätzungen vom iranischen Regimekritiker, Schriftsteller und Publizist Ali Shirazi zur aktuellen Lage und zur Zukunft des Irans. Mehr über die Person Ali Shirazi, seine Bücher und seinen Blog findet man im Internet unter www.alishirazi.de. Diesen Link finden Sie auch auf unserer Webseite www.rabe.ch.
Rabe Info 95,6.
Wer in der Türkei öffentlich eine Meinung vertritt, die der Linie einer verbotenen Organisation nahekommt, wird bestraft wie ein Mitglied dieser Organisation. So will es das seit 2 Jahren geltende Antiterrorgesetz. Eine verbotene Organisation ist zum Beispiel die Arbeiterpartei Kurdistans, PKK. Das türkische Antiterrorgesetz verstößt in vielen Punkten gegen internationale Konventionen, insbesondere weil es auch bei Minderjährigen angewendet wird. Kinder werden in Ungewissheit in Untersuchungshaft gesteckt und misshandelt. Dies zeigen die Recherchen von Amke Dietert, Türkei-Expertin von Amnesty International. Mit ihr gesprochen hat Matthias Kühn von Radio Lora München.
Leute, die, wie gesagt, an einer Demonstration teilgenommen haben, an einer Kundgebung, irgendwie in der Presse was geäußert haben, was auf der Linie liegt, ohne dass es ausdrücklich die PKK unterstützt, können, wenn das Gericht es entsprechend interpretiert, verurteilt werden wie ein Mitglied, das heißt zu viel höheren Haftstrafen.
Wie hoch sind die Strafen, die dort verhängt werden können?
Also, das ist so, dass sich das summiert, dann oft aus verschiedenen Strafen. Das summiert wird Teilnahme an einer illegalen Delegation. Gegebenenfalls, wenn da noch Steine geworfen sind und der Person gesagt wird, diese Person hätte Steine geworfen, dann wegen Beschädigung öffentliches Eigentums. Dann kommt dazu Propaganda für eine illegale Organisation und zusätzlich eben die Mitgliedschaft, sodass da teilweise Strafen verhängt werden von über 10 Jahren zusammen. Kommt dadurch auch noch zustande, dass, wenn es Verstöße gegen Antiterrorgesetz sind, dann auch noch die Strafen um 50% erhöht werden.
Jetzt waren Sie selber in der Türkei, haben dort auch diesbezüglich recherchiert. Inwiefern werden diese juristischen Verschärfungen auch von der ausführenden Gewalt auf der Straße härter umgesetzt?
Also, das sind ja erstmal 2 verschiedene Paar Schuhe, aber es gibt schon, also das ist allerdings nichts Neues, das war schon vorher, also die Haltung einfach der türkischen Polizei, dass also bei Demonstrationen, ja nicht genehmigten Demonstrationen, also die Polizei eben sehr brutal vorgeht.
Auch gegen Kinder?
Ja, wie gesagt, das ist also, wir haben da eben auch Berichte von Kindern, die also wirklich schwer geprügelt worden sind bei der Festnahme, bei der Transport zur Polizeihaft, in Polizeihaft, in einem Fall dokumentiert, der ausdrücklich also noch schwere Misshandlungen berichtet hat. Der ist erst in die Terrorabteilung der Polizei gebracht worden, da auch geschlagen worden und dann in die spezielle Abteilung für Minderjährige der Polizei in Diyarbakır gebracht worden. Da ist er also noch schlimmer geprügelt worden und teilweise dann auch sogar noch weiter in Gefängnissen.
Wurden die Polizisten, die dort die Minderjährigen misshandelt haben, juristisch zur Rechenschaft gezogen?
Nein, das ist auch ein Bestandteil des Reports, in keinem einzigen Fall.
Inwiefern verstößt denn die Türkei dabei gegen internationale Menschenrechtskonventionen?
Generell in der Form, dass Verstoß gegen das Folterverbot, gegen das Handlungsverbot und es sind unbestimmte Strafrechtsartikel. Das ist völlig von Interpretationen abhängig. Also alleine die Formulierung, dass jemand bestraft wird wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation, ohne tatsächlich Mitglied zu sein, ist ja als solches ein Rechtsverstoß. Und dann, was die Jugendlichen betrifft, gibt es natürlich massive Verstöße gegen die verschiedenen Kinderrechtskonventionen. Selbstverständlich dürfen Kinder nicht misshandelt und gefoltert werden, weder Kinder noch Erwachsene, aber auch in der UN-Kinderrechtskonvention ist das ausdrücklich festgehalten. Kinder brauchen besondere Betreuung und zum Beispiel werden die Kinder alleine monatelang in Untersuchungshaft gehalten, was nach der Kinderrechtskonvention nur in absoluten und begründeten Ausnahmefällen überhaupt zulässig ist. Und die Kinder werden vor Gerichten verurteilt, die für Erwachsene sind, wenn es um diese Antiterrorgesetzgebung geht. Also es ist eine ganze Palette von Verstößen gegen die Kinderrechtskonvention.
Also auch Kinder können genauso hart wie Erwachsene bestraft werden, wenn sie unter diese Straftatsbestände der Gesetze fallen.
Ja, genau, da gibt es überhaupt keinen Unterschied.
soweit Amke Dietert von Amnesty International, über die Folgen des Antiterrorgesetzes in der Türkei. Weitere Infos zum Thema gibt's unter www.amnesty.de.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hörten das Rabe Info vom 22. Juni. Das nächste Info gibt's morgen wie gewohnt um 11 Uhr vormittags. Unsere Sendungen sind auch als Podcast zu finden unter www.rabe.ch. Dort finden Sie auch Links zu unseren Themen. Sie hörten Beiträge von Wilmar All und Radio Lora München. Am Mikrofon gsi ist Lucia Vasella. Tschüss und merci fürs Zuhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.